Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und mein Gast heute Morgen ist der Frank Ziemlinski. Guten Morgen.
Guten Morgen, grüß dich.
Hallo Frank, wir haben heute mal ein Entwicklerinterview, wo wir über ein aktuelles Spiel dann später reden werden, aber ich möchte es nicht vorwegnehmen, weil du hast eine sehr interessante Vita, von der ich dir jetzt abverlange, dass du sie von A wie Adam bis M wie Moorhuhn einmal vorstellen solltest. Aber du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, das ging ja eigentlich sogar noch vor dem Moorhuhn los. Was hat es mit dem Moorhuhn auf sich? Wie hängst du damit drin und wie bist du eigentlich zum Spieleentwickler geworden?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Wie bin ich dazu geworden? Also es hat eigentlich angefangen schon in der Schule damals, wo wir irgendwie untereinander irgendwie Disketten kopiert und vertickt haben. Und ich habe angefangen damals mit dem C64 irgendwie Grafiken zu pixeln und dann hatte ein Kollege eine Hackergruppe, da habe ich dann irgendwie die Intros mitgepixelt und gemacht. So fing das an, so bin ich halt mit Computern oder Computerspielen in Berührung gekommen. Das, wie gesagt, da gab es noch nichts, da gab es noch keine Szene oder keine Industrie. Irgendwie, das waren die ganz krassen ersten Anfänge. Das ist irgendwie schon 30, 40 Jahre her, man glaubt es kaum. Und über den Weg, sag ich mal, bin ich dann Computerspielgrafiker geworden bei der ersten Computerspielefirma, die mein Kollege damals dann gegründet hatte. Und so ging das dann immer weiter, bis man dann irgendwann selber ein Entwicklungsstudio oder eine Firma hat. Damals war das dann eine Werbeagentur, die wir hatten, wo wir gesagt haben, Mensch, wenn wir Computerspiele dealen auf dem Schulhof und die sich irgendwie über Raubkopien zigtausendfach verbreiten, dann machen wir doch ein Geschäft draus. Und dann haben wir uns halt selbstständig gemacht, haben eine Agentur gegründet, eine Werbeagentur und haben gesagt, wir müssen ja irgendwie Geld verdienen. Also machen wir das so, wir verkaufen Markenartiklern, großen Unternehmen, die Idee, ein Computerspiel zu Werbezwecken zu machen. Und so hat das dann angefangen und dann haben wir natürlich ein bisschen rumwurschteln müssen und ein bisschen akquirieren, suchen, gucken, hat auch nicht alles sofort immer geklappt, weil, wie gesagt, das Computerspiele, da konnte kein Mensch was mit anfangen. Und wenn du dann in der Marketingabteilung sitzt, bei irgendeiner großen Brauerei oder so, die denken sich dann so, was will der denn jetzt von mir? Da kommt dann so ein junger Schnösel an und erzählt dir, dass Computerspiele eine coole Sache sind für Werbung. Und so haben wir dann angefangen. Dann haben wir halt, wie gesagt, viele Spiele verkauft bekommen und dann auch entwickelt. Also Werbespiele war natürlich dann für die Kids draußen irgendwie eine coole Sache, weil umsonst Computerspiele, wo du nichts bezahlen musst und trotzdem zocken kannst. Und die haben wir dann verbreitet, hat gut funktioniert. Und dann kam irgendwann halt der Tag, wo dann ein besonderer Kunde dabei war, der dann ein besonderes Spiel haben wollte. Und daraus wurde dann quasi die Moorhuhnjagd, das Moorhuhnspiel. Ja, das ist quasi so die Vita bis zu diesem Ereignis. Wie es dann weitergeht, wie gesagt, das kann ich dir dann gleich noch erzählen.
Genau, weil bei Moorhuhn wollte ich tatsächlich gleich schon mal einhaken, weil das, glaube ich, kennt jeder. Du hast auch letztens, als ihr den Kickstarter, ist beziehungsweise gar kein Kickstarter, sondern auf Startnext seid ihr für euer neues Spiel. Da ist auch so ein Schlagzeile von der Bild, die irgendwie Volkskrankheit Moorhuhn, habe ich da gesehen. Und ich glaube, damals war es tatsächlich auch so, dass jeder das irgendwie kannte, weil der Vorteil von diesem ersten Moorhuhn-Spiel war ja auch, es war winzig im Vergleich zu modernen Spielen. Also das konnte man wirklich als E-Mail-Anhang verschicken. Und dadurch hat sich das auch verbreitet. Wie war denn diese Werbeidee damals für den, ich glaube, Johnny Walker war es, ne? Genau, also wir können hier durchaus auch Werbung machen für diese Whisky-Marke. Also waren die wirklich so leicht zu überzeugen mit so, ja, mach da mal ein Spiel für uns? Weil im Grunde, muss ich ganz ehrlich gestehen, war mir damals gar nicht bewusst, dass das ein Werbespiel ist. Ich habe das halt gezockt, weil es mir irgendjemand per E-Mail geschickt hat. Ich hatte aber danach jetzt nicht den Bedürfnis, irgendwie Whisky zu kaufen oder so. Also war doch das Ziel eigentlich verfehlt, oder?
Naja, also eigentlich die erste Sache, wo du gerade sagst, Dinge, die per E-Mail verschickt werden, Anhänge und die dann auch noch geöffnet werden, das wäre heute, glaube ich, ziemlich undenkbar.
Stimmt, würde das Spamfilter schon gleich zuschlagen, wenn da irgendeine Echse in der E-Mail
anhängen wäre. Richtig, ja. Aber das war damals einfach Usus und das war überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, zu der Vorgeschichte, wir haben ja diese Agentur gehabt und haben halt Werbespiele gemacht. Und ich hatte vorher, also es war eine Hamburger Werbeagentur, die hatten uns angerufen. Ich habe dann den Zuschlag bekommen für ein Vorgängerspiel, das heute keiner kennt. Und damit waren die halt schon total zufrieden und haben gesagt, das hat da super geklappt, total zuverlässig, alles wunderbar. Und haben dann nochmal angerufen nach ein paar Wochen und haben gesagt, Herr Zimlinski, wir haben da noch einen Kunden, für den würden wir auch gerne was machen. Kommen Sie doch zu uns nach Hamburg, wir haben da so ein paar grobe Ideen. Und dann bin ich halt nach Hamburg gefahren, habe mich da in das Meeting begeben mit denen. Und die haben mir dann gesagt, okay, der Kunde Johnny Walker und so weiter und so fort. Und dann irgendwie hier Highlands und Jagen und so weiter, damit soll es zu tun haben. Was kann man denn da machen? Dann habe ich halt so ein paar Sachen vorgeschlagen und da kommt dir natürlich dann zugute, wenn du jahrelang selber schon gezockt hast, hast du halt unheimlich viele Genres irgendwie im Kopf, wo du sagst, Mensch, das hat Spaß gemacht, das hat keinen Spaß gemacht, sowas könntest du schnell und leicht selber entwickeln oder das ist zu aufwendig, zu kompliziert, weil du darfst ja nicht vergessen, die haben ja meistens recht wenig Geld, diese Kunden, und Zeit haben die noch viel weniger. Ja, das muss also immer möglichst billig und möglichst schnell produziert werden. Das war damals schon so und das ist heute noch viel, viel schlimmer. Und dann habe ich halt in
der Tat... Darf ich da ganz kurz einhaken? Klar. Weil jetzt würde ich ja mal... Also gut, dass die wenig Geld haben, also Zeit, ja, verstehe ich, und dass das alles schnell muss und so, aber Geld würde ich doch jetzt mal behaupten, so ein großer Markenartikler, der haut doch ständig riesige Budgets für Werbekampagnen, sei es im Print oder sei es im Fernsehen oder sonst was raus, für die müsste doch damals so dieses, ach was, wir sollen ja noch irgendwie ein paar 10.000 Euro für ein Spiel ausgeben, das fällt doch bei denen gar nicht auf, wenn die so riesige Kampagnen fahren mit Plakatierung und sonst was.
Naja, also prinzipiell hast du recht, die verfügen natürlich meistens über große Budgets, aber wenn es um TV oder Radio oder Print-Geschichten geht, da kennen die sich aus. Das wissen die und dann wissen die auch, das kostet keine Ahnung was, zig hunderttausend Euro, ist dann auch kein Problem. Aber wenn du mit einem multimedialen Thema kommst, dann hieß es, und wir wissen nicht und es ist ein Testballon, ein erster und wir haben auch nicht mehr so viel Budget und so weiter und so fort. Und ich hatte da teilweise Kunden dabei, die sind hingegangen und haben gesagt, können Sie mir ein Spiel für 2.000 Euro entwickeln? Wo ich dann gesagt habe, Leute, wenn ihr nur so ein kleines Budget habt, dann druckt doch einfach Handzettel, ja, das ist billiger und bringt euch auch mehr. Dafür kann selbst ich dann kein Spiel entwickeln. Und insofern kannst du natürlich nicht sagen, hey, die hauen die Kohle nur so raus, sondern da wird natürlich auch ganz genau geguckt, was kostet's und was können wir erreichen. Ja, und dass das dann eben wie beim Mohun, sag ich mal, ein x-faches an Coverage erreicht hat von dem, was es gekostet hat, das konnte man so natürlich nicht sehen oder nicht wissen.
Ja klar, so ein Erfolg ist natürlich nicht planbar. Man kann natürlich sagen, okay, wir versuchen ein Spiel zu machen, was Spaß macht und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dann auch verbreitet und sagen wir mal, wir wollen, 5.000 Leute erreichen und haben das Budget dafür oder sowas, dann kann man das sicherlich ein Stück weit prognostizieren. Aber dass das dann so viral geht, da wart ja wahrscheinlich ihr dann auch völlig überrascht davon. Ne?
Also sie wollten es gar nicht viral verbreitet haben. Ich bin hingegangen, also sie wollten es nur wirklich für die Laptops haben. Es waren dann 5 oder 10 Laptops und die waren für so eine Promotion. Du kennst das ja, dann bist du ja abends in der Stadt unterwegs und dann quatscht dich irgendein Promotion-Team an. Ja, hallo, hier Firma bla bla, hast du nicht Lust, kurz irgendwie was Kleines zu machen? Und so war das gedacht. Da hatten die dann so Teams und die hatten dann diese Laptops dabei und dann haben die Leute zocken lassen.
Ach so, Ich kenne nur diese, es gab eine Zeit lang so diese Jägermeister-Girls, die dann immer so rumliefen durch die Bars und irgendwie Jägermeister verteilt haben und Werbedinger, Hüte und so Zeugs und aus so einer Aktion war es. Ich dachte schon tatsächlich, dass das so geplant war, dass das Spiel sich dann schon verbreitet auch.
Nee, ganz im Gegenteil. Wie gesagt, ich wollte, dass es sich verbreitet und habe denen gesagt, Leute, ihr habt doch jetzt ein Spiel, warum wollt ihr es auf diesen 5 oder auf diesen 10 Laptops lassen, wenn es sie einfach freigibt und über verschiedene Kanäle einfach raushaut, dann kann es doch viel mehr Leute erreichen da draußen. Aber da haben die gesagt, nee, Herr Zimlinski, lassen Sie das mal unsere Sorge sein, da haben wir gar kein Interesse dran. Und dann habe ich gesagt, gut, ihr werdet es eh nicht verhindern können, dass es sich dann irgendwie verbreitet, aber wenn ihr es nicht forcieren wollt, ja, dann lassen wir es halt. Und damit war für mich die Sache auch erledigt. Und ich habe mir dann gar keinen weiteren Kopf mehr gemacht. Ich wusste zwar, dass sich das sowieso irgendwie verbreiten wird und nicht auf den Laptops bleibt. Aber das Krasseste war dann halt nach einigen Wochen, als ich an diese Aktion schon gar nicht mehr gedacht habe, weil ich hatte schon den nächsten Kunden und habe für den gearbeitet. Und dann meinte ein Kollege im Büro, meinte so, du hör mal, du hast doch dieses kleine Spiel hier für Johnny Walker gemacht. Und ich so, ja, klar, warum? Ich war gestern auf einer Klassenfeier, irgendwie so eine Wiedersehensfeier von alten Kollegen, die kennen das Spiel alle. Und ich dachte so, hey, wie können die das denn alle kennen? Das ist ja gar nicht verbreitet worden. Meinte er, doch, die kennen das alle, die spielen dieses komische Spiel. Und da ist mir das erste Mal so ein kleines Lichtlein aufgegangen. Aber was dann noch kommen sollte, wie gesagt, das hat das dann alles noch echt getoppt.
Hattet ihr denn eigentlich im Endeffekt dann was von diesem Erfolg? Also außer, dass ihr natürlich dann da mit bei Kunden wuchern konntet, also zeigen konntet, hier, guck mal, das Spiel haben wir gemacht und so. Aber finanziell war das ja abgegolten so. Ihr wurdet dafür bezahlt, dieses Spiel zu machen und damit wart ihr raus aus der Nummer.
Eigentlich ist das richtig. Also wir wurden dafür bezahlt, der Job war erledigt, alle waren glücklich und zufrieden und das Ding lief. Aber was meinst du mit, was hat man davon? Weil man kann ja auf unterschiedlichste Weise profitieren von so einer Sache.
Ja, also ich meinte, ihr seid jetzt nicht Millionäre geworden, weil Mohun so erfolgreich geworden ist, weil im Grunde war der rechte Inhaber, das Spiel gehörte dann auch dem Werbekunden. Ne?
Also das Spiel gehörte dem Werbekunden, wobei es eine Vereinbarung nachher gab mit uns, weil die hatten eh darüber hinaus keine weitere Verwendung und hatten, glaube ich, auch gar nicht auf dem Schirm, was da gerade abging. Und ich glaube, die Verträge waren so gestrickt, das weiß ich aber nicht mehr ganz genau, dass die weiteren Verwertungsrechte oder Nutzungsrechte, Namensrechte, irgendwas in irgendeiner Form lag, jedenfalls bei uns. Wo wir gesagt haben, okay, und das führte dann zu so einer lustigen Situation, weil ich habe ja gesehen, was passiert und dass das Ding auf einmal total abging. Und die Agentur, von denen hast du nichts mehr gesehen und nichts mehr gehört. Während wir natürlich an einem zweiten Spiel gearbeitet haben und an dem Tag oder kurz 2-3 Tage bevor ich den Teil 2 fertig hatte, hieß es auf einmal, du hast einen Termin, die Agentur aus Hamburg ist irgendwie da, die wollten irgendwie zu dir. Und ich so, hey, ich habe überhaupt keinen Termin. Ja, und dann, okay, setzt man sich kurz zusammen nach dem Motto, okay, komm rein, kein Problem, was ist denn los? Und dann legten die mir halt so verschiedene Blätter auf den Tisch und nach dem Motto, ja, Herr Zimnicki, wir haben uns da jetzt was überlegt, wie dieses Spiel weitergehen könnte. Und das stellen wir uns so vor und das stellen wir uns so vor. Und da habe ich die nur angeguckt und habe gesagt so, ey Leute, jetzt mal ehrlich, ich höre nichts, ich sehe nichts, ihr wolltet das gar nicht. Und jetzt, wo die Sache auf einmal läuft, jetzt habt ihr irgendwie tolle Ideen, meine ich. Ich kann euch aber zeigen, wie das Spiel aussehen wird, weil ich habe es schon fertig. Ja, und so sieht es aus. Dann habe ich es irgendwie vorgespielt, habe es dann irgendwie begeistert, wie ich halt war, irgendwie auch erklärt. Die Gesichter bei denen wurden natürlich immer länger, weil das natürlich überhaupt nichts mit dem zu tun hatte, was sie eigentlich vorhatten. Und danach war die Sache quasi erledigt. Also ich habe dann eigentlich von denen nichts mehr gehört. Das ist doof, war so auch nicht gedacht. Ich hätte sie gerne auch mehr mit ins Boot geholt. Aber ich kann ja auch keinen zusammen Glück zwingen.
Okay. Wie ist denn das mit Werbung? Hätte ich mich mal im Vorfeld auch informieren müssen. Aber ich glaube, so für harte Spiritosen ist ja auch zum Beispiel Print ist, glaube ich, erlaubt noch. TV-Werbung, glaube ich, nicht mehr, ne? Oder? Weiß aber nicht, wie das damals war.
Das ist so ein bisschen so ein Minenfeld, weiß ich gar nicht. Es ist so ein bisschen so wie mit Tabakwerbung.
Ja, genau.
Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Gut, damals war das sicher alles noch ein bisschen liberaler und ein bisschen lockerer. Aber es war angeblich, also so wie ich das gesehen habe, kein Problem. Klar haben die meisten natürlich immer gedacht, einen Computerspielhersteller zu beauftragen für ein Werbespiel. Dann war bei denen die Zielgruppe immer Kinder.
Ja, genau, das war auch der Hintergrund meiner Frage. Oder da wollte ich dann darauf hinaus. So, gab es da irgendwie Werber mit der Werbeaufsicht irgendwie Ärger, dass die gesagt haben, so Moment, das ist doch hier so ein Spiel für Kinder und da geht's aber um harten Alkohol, so geht's nicht.
Also ich erinnere mich nicht, dass ich ein einziges Mal oder dass wir als Agentur einmal Ärger bekommen hätten oder irgendwie ein Kunde Ärger bekommen hätte mit irgendeiner Regulierungsstelle. Das ging eigentlich immer alles ohne Probleme. Ich meine, die Sachen, die wir gemacht haben, waren ja auch harmlos. Da floss kein Blut, keine Gewalt, keine Ahnung was. Also das war ja alles relativ entspannte Familienunterhaltung. Meistens auch noch solltest du irgendwie was lernen. Also das waren dann Spiele, wo ich nur sage, also so Adventure-Spiele und solche Geschichten halt. Das war also wirklich im Vergleich zu dem, was es da heute an Games draußen gibt, war das echt Kindergeburtstag.
Wie ging es denn dann weiter? Auch bei euch kamen dann auch andere Markenartikler und haben gesagt so, hey, geil, wir wollen auch sowas wie Mohun für unsere Marke haben.
Ja, wo du das erwähnst, es war dann im Prinzip genau so, weil danach stand das Telefon quasi nicht mehr still, weil jeder, wirklich jeder, der anrief, hat gesagt, wir wollen sowas wie das Mohun haben. Und ob sie damit jetzt meinten, wir wollen etwas, was ähnlich erfolgreich ist wie das Mohun, weiß ich nicht. Aber im Prinzip lief es immer auf irgendeinen Shooter raus. Das heißt, ich hätte, glaube ich, irgendwie den Markt fluten können mit diesen Shootern, bis es echt auch dem Letzten irgendwie zu den Ohren raushängt. Und ich habe dann immer nur abgeraten, habe gesagt, Leute, ganz ehrlich, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, also wenn du dann das B-Produkt bist oder das C- oder das D-Produkt, ganz ehrlich, dann kannst du im Windschatten noch ein bisschen mitfahren, aber es ist halt nicht das Original. Und die Leute sind ja nicht doof da draußen, nur weil das irgendwie ein kostenloses Werbespiel ist. Die wissen ja schon auch, was sie haben. Und außerdem, dann kam halt hinzu, dass ich, also je mehr Erfolg dieses Ding hatte, umso weniger Zeit hatte ich noch, irgendwie Werbespiele zu machen. Denn das hat quasi mehr oder weniger dann irgendwann dein ganzes Tag gefüllt. deine ganze Arbeitszeit gefüllt und dann auch dein ganzes Leben nachher ausgefüllt. Also das explodierte quasi.
Hast du von Moorhühnern geträumt?
Nee, geträumt habe ich in der Tat nicht davon, aber du hast quasi dafür gelebt, für das Produkt. Also das war so erfolgreich, dass du eigentlich nichts anderes mehr im Fokus hattest. Da gab es irgendwie nichts mehr dazwischen. Das heißt, das ist mir quasi ständig begegnet, über den Weg gelaufen. Es war also sehr skurril. Ich habe abends zum Beispiel mal im Kino gesessen, wollte mir irgendwas angucken. Und die Typen vor mir in der Reihe haben sich über das Mohrenspiel unterhalten und haben da ihre Tipps ausgetauscht. Und ich saß dahinter und dachte nur so, sind die bekloppt? Das ist echt verrückt. Oder wenn ich bin im Taxi in München unterwegs gewesen, der Taxifahrer, der das dann mitbekommen hatte, wo ich hin musste und warum, worum es dann ging und so weiter, dann wollte er ein Autogramm für seine Nichte haben, dann wollte er irgendwelche Tipps haben, dann wollte er irgendwas, was ich was alles haben wollte. Die ganze halbe Stunde Fahrt hat sich nur noch darum gedreht. Und das ging quasi beim Einkaufen. Du sitzt abends vorm Fernseher, guckst dir die Tagesschau an und dieses blöde Spiel kommt in den Nachrichten. Ja, und ich dachte, hat die Welt keine anderen Sorgen? Sind die alle wahnsinnig? Also da war ich wirklich, wirklich überrollt. Da war ich echt von den Socken.
Das klingt ja aber jetzt fast schon wie so ein bisschen so die Geister, die ich rief. Also, dass dir der Erfolg dann fast ein bisschen unangenehm und zu aufdringlich wurde.
Naja, also es wird immer dann unangenehm, wenn die Leute dann halt, sag ich mal, so sehr in dein Leben eindringen. Das heißt, ich hatte also in der Zeit bis zu 700 E-Mails am Tag. Das konntest du nicht mehr beantworten. Also wo auch immer die alle meine E-Mail her hatten. Aber so ziemlich jeder fühlte sich gemüßigt, mir irgendwie seinen Highscore zu schicken oder irgendwie zu sagen, wie toll er das findet. Und dann hatten irgendwelche Leute meine Handynummer rausbekommen. Dann riefen die mich tatsächlich dann auch am Wochenende oder abends an. Dann hattest du irgendwelche Fans am Telefon. Alles nette Leute, aber ich habe echt gedacht, ey, das will ich gar nicht. Und als ich dann beim Tanken, ich habe dann getankt abends und dann ging ich rein zum Bezahlen und er meinte zu mir, ich habe sie doch gesehen, ich kenne sie doch, sie sind doch der mit diesem Spiel. Und da dachte ich so, boah, jetzt ist echt Feierabend. Also ich bin eigentlich lieber jemand, der hinter den Kulissen irgendwie ein Spiel macht und die Leute finden es geil und spielen das. Aber ich selber, also ich bin ja jetzt irgendwie kein Sänger oder ein Schauspieler, also der sich bewusst dafür entscheidet, im Rampenlicht zu stehen, sondern eigentlich möchte ich lieber meine Produkte auf die Bühne stellen und nicht mich selber. Und das war dann so der Punkt, wo mir das dann ein bisschen viel wurde.
Ja klar, und gerade wenn es dann ins Privatleben eingreift, also wenn man dann sagt, 700 E-Mails, wenn du da in der Arbeit die bekommst, dann gut, stellt meine Assistentin ein, die schon mal die aussortiert. Und ja gut, ich meine, so läuft's ja dann, dass du halt sagst, hey, irgendwann bekommen wichtige Leute so viele Mails und Anfragen, dann können sie die gar nicht mehr alleine bearbeiten. Aber dass die Leute dich dann halt zu Hause privat anrufen und so, da kann ich dann schon verstehen, dass er dann sagt, es wird jetzt mir langsam unangenehm. Ich möchte da auch irgendwann mal meine Ruhe haben. Das ist absolut nachvollziehbar.
Kann da jedem Entwickler nur dringend abraten, dann irgendwie, wenn er irgendwie ein erfolgreiches Produkt hat, seine Daten rauszugeben oder irgendwie einen Facebook-Account zu haben oder so, also wo die Leute dann irgendwie spitz kriegen, wer du bist. Und dann anfangen die wirklich auf den Wecker zu gehen. Ich meine, wie gesagt, ich freue mich natürlich habe mich gefreut über den Erfolg. Aber wenn das dann so einschränkend wird, dann ist das echt krass. Ich war dann immer froh, wenn du wirklich aus dem Haus gehen konntest und keiner wollte was von dir, keiner wusste was von dir. Und das ist eigentlich was, wo ich sage, also das habe ich daraus gelernt, wo ich gesagt habe, dann Produkt ist okay, bis zu einem gewissen Grad promotet man es auch und verkauft es auch, aber so dicht würde ich die Leute echt nicht mehr ranlassen. Mhm. Und wie gesagt, eine Assistentin hatte ich übrigens nicht, ich musste die tatsächlich selber beantworten.
Alle 700 Stück am Tag, okay.
Mal mehr, mal weniger.
Okay. Ja, und du hast jetzt ja schon angedeutet, es ging danach dann aber natürlich irgendwie weiter mit der Spieleentwicklung, aber nicht mehr direkt gleich mit dem Moorhuhn dann. Was kam dann danach und wie lang, beziehungsweise als Frage vorher, wie lang hielt dieser Hype denn dann überhaupt an? Also war das irgendwie, reden wir da von 2 Jahren und dann war das auch wieder ein bisschen durch mit dem Moorhuhn?
Also der Hype war, das kochte relativ schnell, relativ hoch. Und ich habe schon nach dem, also beim zweiten hieß es natürlich, okay, du musst einen zweiten Teil machen. Der muss mindestens genauso erfolgreich oder wesentlich erfolgreicher noch sein. Ne? Weil alle warten drauf, alle wollen es haben. Das ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Und die ganze Firma so guckt dann drauf und sagt, jetzt mach den Nachfolger, aber der muss richtig krachen. Und
dann das ist wie das berühmte zweite Album einer Band, wie man auch so schön sagt. So, das muss genauso sein, aber anders, aber mindestens genauso erfolgreich. Und im Grunde sind das eigentlich
erfolgreicher.
Genau, oder erfolgreicher, ja. Aber im Grunde sind das eigentlich alles Faktoren, die man im Grunde, wenn man sich's nüchtern überlegt, gar nicht unter einen Hut bringen kann, ne?
Naja, ich sag mal so, du solltest was Neues machen, aber trotzdem die Leute mitnehmen, die es toll fanden, weil alle warteten auf den zweiten Teil und als kreativer Mensch ist das natürlich genau die Art Druck, die man richtig toll findet, wenn man sich irgendwie Gedanken macht und was Tolles überlegt, so nach dem Motto, das muss jetzt sitzen, ja, das ist so ein bisschen wie beim Messerwerfen, du darfst, nur dass du da natürlich nicht treffen darfst, aber da darfst du keinen Fehler machen und dann warten alle darauf und dann bringst du den zweiten Teil. Ja, und gut, der hat dann natürlich funktioniert, der hat das vorher dann noch weiter angefacht. Dann hieß es, okay, wenn ich jetzt einen dritten Teil mache, dann hast du diese wie bei den Filmen, ersten, zweiten, dritten Teil und dann ist es auch durch. Also habe ich gedacht, gut, das müssen wir irgendwie anders machen. Und dann habe ich mir überlegt und habe gesagt, ich gebe den Spielen keine Nummer mehr, ja, sondern ich mache Untertitel. So wie das heute bei irgendwelchen Film-Sequels siehst du es ja auch. Ja, dann hast du irgendwie Tag der Abrechnung oder weiß der Kuckuck was. Ja, dann hast du oben den Claim, wie das Ding heißt und unten drunter nicht Teil 27, sondern irgendwie einen netten Spruch. Und so haben wir das dann auch gemacht mit den Spielen. Und ich habe dann ungefähr 5, 6 Jahre lang habe ich irgendwie so ziemlich alles gemacht, Mondspiele ausgedacht, geguckt, dass es in andere Genres geht, dass es dann irgendwie, es gab einen Flipper, es gab die Adventure-Spiele, 2 Stück davon, also die Shooter natürlich gab es, es gab ein Kartspiel, nee, es gab sogar 3 Kartspiele. Also wir haben das dann schon ziemlich breit getreten und irgendwann bist du einfach total leer. Dann sagst du so, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr, ich kann das irgendwie nicht mehr sehen und dann ja, dann hab ich aufgehört. Also vor ein paar Jahren, wie gesagt, war dann offiziell auch Feierabend für mich. Und dann habe ich die Geschichte dann andere Leute machen lassen.
Jetzt müssen wir auf jeden Fall dieses Phänomedia-Kapitel ja auch noch ansprechen. Das war ja die Firma, wenn ich das richtig verstehe, die da hinter Mohun stand, die da draus entstanden ist, oder war die schon vorher da?
Das ist so ein bisschen paradox, weil im Prinzip als wir das Mohun-Spiel gemacht haben, war es noch eine kleine Werbeagentur, die das Spiel rausgebracht hat für den Kunden. Aber zeitgleich passierte ja im Hintergrund eine Menge. Wir hatten zu dem damaligen Zeitpunkt auch ein richtiges Entwicklerstudio, was also Vollpreisspiele gemacht hat. Und wir hatten überlegt und haben gesagt, wir führen diese Firmen zusammen. Da waren dann noch 2, 3 andere Firmen mit drumherum. Und unser Stratege, unser Geschäftsführer, der Kollege hat dann gesagt, Mensch, wir machen daraus eine größere Firma, das federt dann vielleicht auch mal Risiken ab. Wenn es zum Beispiel in einem Teil nicht gut läuft, dann kannst du aus dagegen rechnen, aus anderen Bereichen, also die Firma ein bisschen breiter aufstellen. Und das war dann quasi die Phänomedia. Das heißt, da waren dann 5 oder 6 unterschiedliche Firmen, also Profit Center unter einem Dach, die dann gearbeitet haben, unter dem Mantel Phänomedia. Und das heißt also, gut, ich mit meinem mit dem Mohun-Spiel, sag ich mal, habe natürlich dann die meiste mediale Aufmerksamkeit gehabt. Und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dann war es eine AG. Und dann war die auch noch an der Börse damals am neuen Markt gelistet. Und das hat dann in der Tat den Effekt gehabt, also die Aktie, als sie rausging, stand bei 17 Euro oder so. Das war ungefähr der Wert. Also 17 Euro musstest du bezahlen. Und als dann das Mohun-Thema durch die Decke ging, stand die Aktie in der Spitze bei 95 Euro. Ja, das war also total wahnsinnig und das konntest du auch keinem irgendwie erklären und keinen Analysten und das war eine total bekloppte Zeit, weil es ging immer nur noch höher, noch schneller, noch weiter. Also das war wirklich total strange und das war auch durch nichts gerechtfertigt und so weiter, aber da siehst du eigentlich, dass bei Börsenbewertungen meistens die Leute nicht nach Fakten urteilen, sondern nach irgendwelchen Ereignissen. Jemand, der irgendwie ein Produkt kennt oder keine Ahnung was, wo die Börsen dann irgendwelche Ausschläge nach oben oder unten machen, wo ich nur denke, die Psychologie dahinter verstehe ich nicht. Und da war es halt dann das Medieninteresse, weil jeder kannte dann auf einmal dieses Spiel und die Leute, die an der Börse gezockt haben, und die haben ja alle gezockt, die sind eingestiegen wie die Verrückten. Ja. Und gut, ich meine, wenn du bei 17 oder 18 Euro irgendwie einsteigst, sag ich mal, und es bei 60 oder 70 Euro verkaufst, dann hast du einen guten Schnitt gemacht. Aber wie gesagt, ich habe halt nicht eine einzige Aktie verkauft. Kann man dann so ein bisschen unter dem Kapitel einmal Millionär und zurück quasi verbuchen. Also ich habe nichts davon gehabt.
Aber dieser Höhenflug, der war ja dann auch nur von kurzer Dauer, ne? Also da ist dann 2002 ist diese Phänomedia AG dann irgendwie spektakulär gecrashed. Da waren dann auch gleich Sachen wie Bilanzfälschung und irgendwie Insolvenzverschleppung und lauter so Zeug mit drin. Also da ging es dann am Ende ein wirkliches Gewitter durch die deutsche Spielebranche, weil da ja auch viele Firmen irgendwie beteiligt waren oder Phänomedia waren jemanden beteiligt. Und das hat schon für einige Erschütterungen gesorgt, so kurz nach der Jahrtausendwende, und hat dann im Endeffekt sogar dafür gesorgt, gesorgt, dass da Leute für verurteilt wurden, was da mit dieser Phenomedia AG passiert ist. Da warst du zum Glück nicht beteiligt. Also du hast mit diesen ganzen Machenschaften, die damals da passiert sind, nichts zu tun gehabt. Und hast dich dann ja auch irgendwie offenbar trotzdem, obwohl das vielleicht möglicherweise auch sehr frustrierend war, wenn man da gesehen hat, was da passiert ist, nicht von der Spieleentwicklung abhalten lassen.
Also von Games würde ich mich wahrscheinlich niemals abhalten lassen, weil dafür zocke ich einfach viel zu gerne. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass ich habe halt in diesem Mohun-Universum gelebt und was die Firma macht drumherum oder nicht, habe ich gar nicht mitbekommen. Erst als ich irgendwann mal ins Büro gekommen bin an einem Tag und dann irgendwie hieß Insolvenz und irgendwie Staatsanwalt und Ermittlung und was weiß ich was. Und ich stand da und dachte so, hä, habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Was ist denn jetzt los, ja? Weil ich hätte dir alles zu Mohun sagen können, was ich vorhabe, wie und was und wo, aber doch nicht irgendwie was die Firma macht oder irgendwie Finanzvorstand, keine Ahnung. Ja? Also das ist echt nicht mein Ding gewesen. Da bin ich echt so Passagier gewesen in diesem Zug. Und als die ganze Sache halt vorbei war, ja Gott, dann war sie halt vorbei. Ne? Ich habe da, wie gesagt, nichts von gehabt. Ich habe da auch nichts von mitgenommen. Schwierig wird's halt nur, wenn du denkst, du hast jetzt x Millionen virtuell auf dem Konto, zumindest was dein Kontoauszug aussagt, und du fängst dann auch an, so zu leben und dich so zu benehmen. Ja, und ich habe halt irgendwie keine Villen, keine Partys, keine dicken Autos, irgendwie ganz normal und langweilig. Und insofern hat sich dann nach dem Crash für mich auch nichts verändert. Das heißt, genauso langweilig, wie ich vorher war, war ich danach auch noch, bin ich heute wahrscheinlich auch immer noch.
Okay, und dann bist du aber irgendwann bei einer Firma, die heißt M2P, oder wie spricht man das genau aus?
Ja, genau, M2P. M2P.com, das ist unsere neue Firma hier. Und da geht es natürlich dann auch wieder um Spiele, nur eben ein bisschen zeitgemäßer, ein bisschen angepasster. Also es ist im Prinzip eine Skill-Gaming-Plattform. Wir sind irgendwie eine der vier oder fünf größten Skill-Gaming-Plattformen hier in Deutschland und haben etliche zigtausend Kunden, die irgendwie jeden Tag irgendwie ein paar tausend Partien spielen gegeneinander. Ja, das ist unser Baby jetzt, das ist das, was wir machen.
Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe das Wort Skill Gaming noch nie gehört. Was verbirgt sich dahinter?
Also Skill Gaming im wie der Name schon sagt, Skill, ne, ist also sind deine Fähigkeiten, dein Talent, deine Möglichkeiten, ein Spiel zu beeinflussen, im Gegensatz zum Glücksspiel, ja, wenn ich einfach nur ein paar Würfel auf den Tisch werfe, kann ich es nicht beeinflussen, was dann da liegen wird, aber bei einem Skill Game, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein Jules oder irgendwas nehme, wo ich dann Muster erkennen, Farben, Formen zuordnen muss und so weiter, das sind dann Spiele, die rein auf deiner Fähigkeit basieren und das ist halt der Unterschied. Weil Skill Gaming darfst du machen, darfst du anbieten. Glücksspiel ist stark reglementiert in Deutschland.
Genau, da brauchst du auch eine Glücksspiellizenz und das ist dann alles schon mal deutlich komplizierter. Okay, das ist klar, das ist dann wahrscheinlich der Hintergrund. Gut, und du hast jetzt ein neues Spiel entwickelt, das nennt sich Gambit 53 oder 53, wie man es ausspricht. Und das sieht für mich aus wie so ein bisschen wie so ein Casino-Game, weil man hat da so Chips und Karten und das sieht so aus wie so ein Spiel, was man halt, also Gambit, Gamble und so, das klingt jetzt auch alles schon so ein bisschen in die Richtung Casino und tatsächlich auch wieder ein bisschen mehr in Richtung Glücksspiel. Was hat's mit Gambit 53 auf sich? Vielleicht kannst du in kurzen Worten mal erklären, was man sich unter diesem Spiel vorstellen muss.
Also dieses Spiel, also wir sagen Gambit 53 dazu, gut, Gambit 53 kann man auch sagen, aber wir haben uns für die englische Variante entschieden und es ist halt eines von den Spielen, wo bei mir sofort alle Alarmanlagen oder Alarmglocken angingen im Kopf, weil ich gesagt habe, dieses Spiel, wo ich da das erste Mal, also wir haben ja da entwickelt und Konzepte und Ideen uns angeschaut und haben dieses Spiel entwickelt, wo ich das erste Mal damit in Berührung dann kam und ich gesagt, Mensch, das ist so einfach und so simpel, das könnte richtig abgehen. Das ist ja im Prinzip auch ja, so meine Passion. Die Spiele müssen einfach sein und simpel. Und da habe ich halt so dieses Mohun-Gen in mir. Je einfacher, umso erfolgreicher. Und dieses Spiel ist sogar noch einfacher gewesen. Und das hat mich so gekickt. Und ja, was die Optik angeht, okay, wir haben uns jetzt halt für ein bisschen diese Casino-Optik entschieden. Das ist halt mit Karten und mit Jetons spielst. Ist aber eigentlich egal. Du könntest es quasi auch mit bemalten Steinen spielen. Ne? Oder mit irgendwie, wenn Cartoon-Figuren da rumrennen. Die Optik ist komplett austauschbar. Aber wir fanden das halt irgendwie nett. Es sieht sehr hochwertig aus. War ein schöner Ansatz. Und dann passte der Name, wie du gerade gesagt hast, Gambit und so weiter. Das passte dazu. Haben wir ein schlüssiges, ein rundes Produkt rausgemacht. Und ich bin im Prinzip der Meinung, wer das mal gezockt hat gegeneinander, der wird dann nicht mehr die Finger davon lassen wollen.
Kannst du inhaltlich noch was zum Spiel sagen? Also spielt man da mit 5 Leuten oder nur zu zweit? Oder muss man da eher auf Karten spielen? Wozu braucht man die Chips? Also sprich, hat man damit Guthaben, wie man es vom Poker kennt und das man dann einsetzt? Oder wie läuft es ab?
Du machst das schon alles, das schon klingt schon so kompliziert. es ist aber im Prinzip, ja, es ist eigentlich eine Frechheit, weil das Spiel so total simpel ist, dass du noch nicht mal eine Anleitung brauchst. Ja? Es ist so einfach, du spielst es einmal und siehst es. Also ich kann es dir kurz erklären. Du hast quasi in der Mitte Spielkarten liegen, die also von einer Farbe, ne, die halt die entsprechenden Wert haben, von 2 bis ich glaube 13 oder 14 ist die höchste. Und dann hast du Jetons da liegen. Die Jetons sind im Prinzip dein Geld, ja, weil die Jetons haben nämlich auch Nummern. Und diese Nummern steht für den Wert. Also wenn ich einen Jeton habe, auf dem eine 2 steht, dann ist das eben auch, dann ist der 2 Zähler wert. Ja, also ist eine virtuelle Einheit. So, und jetzt geht's im Prinzip darum, du sitzt mir gegenüber, man spielt's immer nur zu zweit. Wir decken die erste Karte auf und je nachdem, was da oben liegt, kann es ja eine hohe oder eine niedrige Karte sein. Dann kann man sagen, okay, möchte ich die jetzt haben oder möchte ich die nicht haben? Schenke ich sie dir. Und dann geht es im Prinzip darum, welchen Wert würde ich jetzt setzen, um die zu kaufen. Also nehmen wir mal an, da würde jetzt ein Ass liegen. Ja? Ein Ass ist eine hohe oder die höchste Karte. Da sagst du, ist nicht schlecht, wenn ich die 14 Punkte hätte. Also kann ich mir überlegen, wie viel lege ich dafür? Poker ich jetzt und sag, Mensch, du legst bestimmt einen hohen Wert, dann muss ich noch drüber. Also wie hoch legst du ihn? Legst du im Mittelfeld, legst du ganz hoch oder versuchst es günstig zu schießen? Je nachdem, ich weiß ja nicht, was du legen willst. So, dann legst du deinen Wert und ich lege den auch. Dann legen wir unsere Jetons um und dann steht da im Prinzip, also die Linie verdeckt und dann legen wir den Wert hin und sagst, okay, du hast da meinetwegen eine 10 gelegt, ich habe vielleicht die 11 gelegt. Und weil ich die 11 habe, also höher bin als du, kriege ich das Ass. Dankeschön. So, damit habe ich schon mal 14 Punkte im Sack. Und wie gesagt, bei 53, wer die zuerst erreicht hat, der hat gewonnen. Das ist das ganze Spiel. Das ist eigentlich so einfach. Du musst dir quasi alle Karten kaufen und nicht wegschnappen lassen, von denen du glaubst, dass sie helfen, dass du gewinnst. Und das ist quasi nach 3 Minuten vorbei oder 2 Minuten. Aber du wirst sehen beim Spiel, das klingt jetzt erstmal sehr unspektakulär, wenn du spielst, das wird dich so fesseln, weil der Gegner ja auch nach einer Taktik spielt, wo du dann guckst, dass du dann ausmanövriert wirst, dass du ihn vielleicht auf eine falsche Fährte lockst, indem du eine kleine Zahl setzt und er dann irgendwie eine hohe Karte weggibt und solche Geschichten. Da entstehen so kuriose Situationen. Also es ist am Anfang nicht klar, nach welcher Taktik du spielst und der Gegner spielst. Und da prallen dann echt zwei Welten aufeinander. Und am Ende gewinnt der halt die meisten Karten gekauft hat und das Spiel für sich entschieden hat. Wie gesagt, bei 53 oder drüber ist Schluss. Und ich garantiere, das bleibt nicht dabei, sondern die Leute gehen in die zweite, dritte, vierte Runde. Und wir haben beim Testen quasi die halbe Nacht davor gesessen vor dem Ding.
Das klingt jetzt tatsächlich sehr simpel, aber ich kann schon durchaus auch nachvollziehen, dass so einfache Spiele teilweise ja mit die spannendsten sein können. Also ich habe so ein Beispiel aus dem Studium, da fällt mir jetzt der Name nicht ein, aber das war im Grunde, ist es ein recht bekanntes Spiel, da hast du eine große Holzplattform und es ist im Grunde versimpelt ausgedrückt, Mensch, ärgere dich nicht mit Karten. Also du würfelst nicht, das heißt, du hast eben keinen Zufallsaspekt drin, sondern du spielst Karten aus, indem du halt sagst, ich lege eine 5 auf den Tisch, dann darf ich 5 vorgehen. Und dann gibt's natürlich aber sowas wie, du kannst Karten ausspielen, die dann den Gegner wieder zurückwerfen. Du kannst Karten so ausspielen, dass du miteinander kombinierst und du spielst 2 gegen 2, also so Teams, die sich gegenüber sitzen, die dann auch Karten untereinander tauschen können, aber nur blind. Also sprich, möglicherweise kann ich dem anderen eine Karte zuspielen, die ihm in der Situation voll gut hilft. Ich weiß aber nicht, ob er die so liest, wie ich das. Also ich darf nicht mit ihm kommunizieren. Also ich darf ihm nicht sagen, hier, kriegst du die 8, weil dann kannst du nämlich den anderen da vorne zurückwerfen. Vielleicht checkt das, vielleicht checkt das nicht. Und so stellt man dann fest, dass dieses einfache, Mensch, ärgere dich nicht mit Karten, eine unfassbar taktische Komponente entwickelt und einen unfassbaren Tiefgang, der dafür gesorgt hat, dass wir da teilweise nächtelang durchgespielt haben. Weil das Grundprinzip jedes Spiels, easy to learn, hard to master. Also man hat, wenn man jemand sagt, hey, das ist wie Mensch, ärgere dich nicht, bloß dass du halt nicht würfelt, sondern halt die Karten auslegt und die Anzahl der Augen sagt halt aus, wie weit du vorrücken darfst, hat jeder innerhalb von Minuten verstanden.
Das müsstest du mir vielleicht mal irgendwie nochmal mailen oder schicken, weil das klingt in der Tat ziemlich interessant. Aber du hast ja halt recht, weil je einfacher diese Spiele zu lernen sind, ja, also wo du keine lange Anleitung studieren musst, du siehst es quasi, einer guckt mal durch, dann spielst du es, hast es sofort verstanden. Und während du es dann spielst, bei weiteren Durchgängen, verfeinerst du deine Taktik. Das sind die Spiele, die am meisten kicken. Und deswegen bin ich jetzt, also ich habe lange, lange gewartet. Wie gesagt, das ist jetzt 5 oder 6 Jahre her nach dem Moorhuhn, was ja bekanntermaßen eben auch total super einfach war. Es war ja so einfach, dass quasi die ganzen professionellen Spieleanbieter nichts damit zu tun haben wollten, weil sie sagen, das ist ja gar nicht mal ein richtiges Spiel. Und genauso ist das jetzt hier bei diesem Game auch, wo ich sage, ja, es ist eigentlich schon eine Frechheit, wie einfach das ist. Aber vielleicht ist das genau der Punkt, wo ich sage, genau deswegen kickt es auch oder wird es die Leute so kicken. Denn wie gesagt, die wollen nicht irgendwie stundenlang, klar, die Hardcore-Gamer, die wollen da irgendwie Anleitungen und große Welten aufbauen und was der Kuckuck was. Aber mein Fokus lag immer darauf, Sachen zu finden, die von der ganzen Familie gespielt werden können, ja, die irgendwie ein Kind versteht, von zweimal zugucken. Und die Sachen machen totalen Spaß. Und wenn sie dann gut aussehen und irgendwie für ausgelassene Stimmung sorgen, ist das Ziel erreicht.
Ich habe jetzt gerade im Hintergrund nochmal gegoogelt, habe quasi deine Redezeit genutzt. Tack heißt das Spiel, ist mir dann auch wieder eingefallen. Okay. Und zwar einfach TAC geschrieben. Und das einfach mal googeln, da gibt es einen offiziellen Tack-Verlag, das wird sogar von diesem einen Spezialverlag dann verlegt. Kann ich wirklich echt nur empfehlen. Ist ein sehr simples, aber wahnsinnig fesselndes Brettspiel. Und es ist an dieser Stelle sehr absurd, dass ich ein Brettspiel empfehle, weil das weißt du jetzt nicht, aber wir haben bei uns immer so einen internen Battle, dass mein Mit-Podcaster Manu ein ganz großer Brettspiel-Fan ist und ich tatsächlich Brettspielen immer so etwas, ja, die meisten finde ich da eher langweilig.
Deswegen, und, deswegen foppen wir uns da so ein bisschen. Deswegen reden wir jetzt miteinander.
Das ist der nächste absurde Punkt. Aber da haben wir gleich den perfekten Übergang, nämlich zu eurer Start-Next-Kampagne, weil das Gambit 53 wird für Browser und iOS, Android und so die üblichen Mobile-Plattformen erscheinen, soweit so gut. Aber du hegst noch einen großen Traum, nämlich das auch als wirklich haptisches Brettspiel in den Laden zu bringen. Und dafür brauchst du die Hilfe der Leute. So verstehe ich eure Start-Next-Kampagne.
Ja, man muss ja auch ein bisschen träumen dürfen. Das ist in der Tat ein bisschen skurril oder verrückt, weil mit Brettspielen, ich bin ja auch ein digitaler Mensch mehr und mit Brettspielen hatte ich nicht viel am Hut. Und hier bei uns in der Firma ist es tatsächlich so, dass mein Geschäftsführer und ich, wir stehen uns so also ein bisschen, naja, verfeindet nicht, aber wir sind halt unterschiedliche Lager. Ja? Also er möchte gerne in dieser Welt auch bleiben und sagt, Mensch, guck mal, wir haben es doch jetzt irgendwie hier für alle möglichen Plattformen, irgendwie fürs iPhone, fürs iPad, bla bla, oder irgendwie auch im Browser und so weiter. Wir entwickeln es ja für alle Plattformen irgendwie komplett dann gleich durch. Warum willst du das jetzt unbedingt machen? Ja, und da hat er irgendwann, wurde ihm das dann zu doof und er hat gesagt, nee, Ende der Diskussion mache ich nicht. Ja, und das ist natürlich für mich dann immer der Punkt so nach dem Motto, wenn du das nicht willst, dann mache ich es ja erst recht. Und dann hat er nur gelacht und hat gesagt, gut, okay, wenn du es unbedingt machen möchtest, ja, dann guck halt irgendwie, dass es irgendwie anders hin, Chris, weil hier als Firma möchte ich da das Risiko nicht eingehen und so weiter, wobei er natürlich schon dahinter steht. Aber er lässt mich dann auch wursteln und sagt, okay, ist so. Und dann habe ich gesagt, gut, dann versuche ich jetzt einfach mal und habe dann geschaut nach Möglichkeiten, dass Leute draußen hingehen und sagen, Mensch, das ist toll, weil der Grund, warum ich das machen will, ist eigentlich ganz, ganz einfach. Wenn ich mit meiner Frau abends irgendwie, wenn wir im Bett liegen, keine Ahnung was, man quatscht noch ein bisschen, man guckt einen Film oder ab und zu zockt man auch noch was. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich habe das Spiel mitgenommen, also so ein Prototypen, und wir haben es gegeneinander abends im Bett gespielt. Dann haben wir es nochmal auf dem Sofa gespielt. Die Kinder haben dann zugeguckt und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das wäre alles nicht so nett. Klar kann man das jetzt auch online spielen, ja, oder gegeneinander irgendwie, aber dann sitzt jeder mit seinem Pad irgendwie in der Ecke und spielt. So kann ich es aber auch in der Familie spielen. So kann ich es mit meinen Kindern spielen, so kann ich es mit meiner Frau oder mit meinem Kumpel spielen. So kann ich mich halt wirklich hinsetzen und habe echte Karten und echte Jetons. Und das war irgendwie besonders reizvoll. Das war irgendwie sehr nett, ja, und ist nicht so kalt und digital, sondern ein bisschen persönlicher. Und wie gesagt, das von jemandem wie mir, der mit Brettspielen eigentlich nichts am Hut hat, aber es hat mich halt gefesselt. Und wie gesagt, Björn lässt mich auch, fand ich sehr nett dann. Habe ich gesagt, gut, dann sieh zu, guck, wie weit du kommst. Und ja, dahingehend dann auch mein Aufruf, wo ich gesagt habe, ich würde mich sehr freuen, wenn ich dann ein bisschen Unterstützung bekomme bei dem Dingen, weil ja, vielleicht ist es dann das nächste Morgen, ne? Und die Leute können sagen, ich habe es unterstützt.
Jetzt hast du gesagt, dein Chef wollte nicht ins Risiko gehen. Eure Kampagne ist jetzt aber geradezu winzig im Vergleich zu ganz großen Spielekampagnen. Ihr braucht nämlich nur 3.000 Euro, also nur in Anführungsstrichen 3.000 Euro. Da ist ja eigentlich nicht viel Risiko dahinter.
Ja, das ist wahrscheinlich mehr so eine Prinzipiengeschichte. Du hast eigentlich recht, weil das Risiko ist relativ überschaubar, aber es geht wahrscheinlich dann eher ums Prinzip, wo er sagt, nein, wir werden jetzt nicht ins Brettspielgeschäft einsteigen, denn wenn er jetzt die Tür aufmacht und sagt, na klar, lass uns das machen, und nächstes Mal habe ich dann wieder keine Ahnung was, ja, kennst du es ja auch, gibst du mal den kleinen Finger, nehmen sie die ganze Hand. Dann kommst du mit irgendwelchen keine Ahnung was Geschichten, und er möchte halt so ein bisschen fokussiert bleiben auf dem, was er eigentlich macht, wollte dann mich aber auch nicht komplett abbügeln. Er hat gesagt, ist in Ordnung, dann machen wir das, dann mach das so. Wenn du es hinkriegst, ist doch gut. Das, gut, 3000 Euro ist jetzt nicht die Macht, ja. Ich meine, wir wollen ja jetzt auch nicht irgendwie ein Elektroauto entwickeln. Und insofern ist das Risiko da auch sehr gering. Aber er ist halt dann prinzipientreu und sagt, nee, will ich nicht. Wir machen Apps, Mobile Games, Browser Games und diese ganzen Geschichten. Alles andere dann da drauf. Also für mich persönlich wäre es natürlich ein Highlight, wenn ich sage, so, ich habe es ohne dich hingekriegt und es ist super erfolgreich geworden. Das Gesicht möchte ich dann sehen. Ja, also da kann er sich, kann er dann mal, dann kann ich sagen, okay, ich habe recht gehabt und du hast, genau, Unrecht gehabt. Freut mich natürlich dann, aber ob ich es hinkriege, wir werden sehen.
Es ist aber dann im Grunde ein autarkes Brettspiel. Also ich kann das ohne die App spielen, sondern ich kann das auch einfach ganz normal als Brettspiel so nehmen, ohne dass ich mich jemals mit der digitalen Version natürlich beschäftigt habe.
Ja, das Spiel ist funktioniert nach denselben Regeln und ein Mitspieler wirst du auch irgendwo finden. Du kriegst dann so ein kleines Spielfeld, du hast dann ein Set Jetons, beziehungsweise zwei Sets Jetons und ein Kartenset dabei. Das ist relativ einfach, ja. Wie gesagt, da musst du nicht 1000 Spielpüppchen und hast du nicht gesehen und Fantasiewelten aufbauen. Dicke Anleitung. Das Spiel funktioniert genau so. Nur wenn du jetzt zum Beispiel natürlich keinen hast zum Mitspielen, wenn du irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, wo bist, ja, im Zug und so weiter und keinen da ist, der spielt, ist eine Online-Version natürlich praktisch, weil online, wie gesagt, bei uns auf dem Portal, da werden zigtausend Partien gespielt jeden Tag, also da wirst du immer einen finden zu jeder Tages- und Nachtzeit. Aber wenn du halt im Kreise der Familie oder mit Freunden irgendwie abends irgendwie bei dir zu Hause oder einen gemütlichen Abend machst, da würde ich dann wahrscheinlich eher immer die Brettspielvariante nehmen. Das ist natürlich auch hochwertiger, so ein Brettspiel, ne, als
ja klar, und ist auch geselliger einfach dann so, als wenn da jeder mit seinem iPad dann sitzt und so, ne? Ja. Wie ist denn das mit einem Brettspielverlag? Ihr hättet ja auch einfach dann irgendwie sagen können, okay, wir machen die App, hier ist die Idee und wir gehen jetzt an einen dedizierten Brettspielverlag ran, weil die haben das Know-how für die Herstellung von Chips und Figuren oder Feldern, die haben das Know-how für die Handelsvertriebskanäle, also wie bringt man das dann wirklich in die Spielwarenläden oder in die Fachgeschäfte, die haben das Know-how, dass sie das möglicherweise mal auf einer Brettspielmesse zeigen können, um da Interesse von Kunden und Handel zu generieren. Das hättet ihr auch einfach so machen können und dafür hättet ihr ja nicht eine Start-Next.
Naja, das hätte man auch so machen können, aber ich habe ja so diverse Erfahrungen mit Spieleverlagen schon aus meiner Mohun-Zeit. Ich glaube, es ist eher noch schlimmer geworden, als dass es besser geworden ist im Laufe der Jahre. Der Anspruch, was Hochwertiges zu machen, ist da oft nicht da. Das muss eben auch schnell und billig sein oft. Und außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Leute auch von einfachen Konzepten abgeschreckt werden. Die gehen dann hin und sagen, das ist so einfach, wer soll denn das kaufen? Ja, also die Leute sind heute, keine Ahnung was, Herr der Ringe, es muss dann, wenn schon, irgendwie ein 37-Teiler mit hast du nicht gesehen sein. Wo ich sage, nee, muss es eben nicht. Wie gesagt, das ist, da spielt dann das Mohun wieder rein. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, das Mohun wollte kein Mensch vertreiben, ja, weil gesagt haben, das ist ja nicht mal ein Spiel. Ja, das wollte keiner verkaufen und dafür hat es dann, glaube ich, nachher dreimal Gold geholt oder so bei den Verkäufen. Und bei so einem Spiel ist es genauso. Es ist eigentlich so einfach und so simpel und kann so abgehen, aber dann warte ich doch lieber drauf, dass ich auch ohne Verlage im Rücken Erfolg haben kann damit und lass mir dann ein gutes Angebot geben, ja, weil dann diskutiert mir auch keiner mehr rein, wie das auszusehen hat.
Und diese 3000 Euro, die ihr jetzt sammelt, sind dann quasi das Mindestgeld, was ihr braucht, um die Brettspielversion zu realisieren. Heißt aber nicht, dass danach dann nicht möglicherweise nochmal weitere Versionen irgendwie nachproduziert werden können. Wer jetzt einfach sagt, ja, ich möchte mich jetzt vielleicht nicht im Vorfeld beteiligen, aber es klingt doch so interessant, ich möchte es dann einfach später nochmal
kaufen. Also was daraus wird, weiß ich nicht, aber es stimmt schon. Also natürlich ist danach dann Tür und Tor offen, da kann alles Mögliche draus werden. Aber die 3000 Euro ist, wie gesagt, sehr überschaubares Budget, brauchen wir halt, um einige Versionen in der Qualität zu machen, wie wir sie haben wollen. Also wirklich eine hochwertige Verpackung, die hochwertigen Jetons, damit du sofort vom Start einen super Eindruck machst und die Leute nicht sagen, was ist denn das für ein billiger China-Kram? Ja, irgendwie Spielkarten, durch die du durchgucken kannst, aus Butterbrotpapier, solche Geschichten. Also ich will, dass das schon richtig, das muss sich richtig geil anfühlen, wenn du das in der Hand hast und mit den Jetons da sitzt. Das ist halt schon so ein bisschen auch diese Las Vegas-Atmosphäre. Ja, das ist nicht irgendwie ein billiger Ramsch-Tempel, sondern das muss schon gut sein. Und wir haben uns das ausgerechnet, haben uns das angeschaut, verschiedene Angebote eingeholt und haben gesagt, okay, für dieses Budget können wir schon dem Anspruch, den wir selber an das Spiel haben, gerecht werden, dass es hochwertig wird, also nicht ihr billiger Plunder wird. Und wenn wir danach, wenn es dann einschlägt und es funktioniert, ja klar, dann wird aber auch das Interesse der Spielverlage oder von anderen da sein, die dann sagen, Mensch, das ist ja toll und wir machen da jetzt eine Gold Edition oder weiß der Schinder was draus. Das wird man dann alles sehen. Aber erstmal müssen wir ja ans Laufen kommen. Ne? Erstmal müssen wir den Prototypen oder die erste Serie produzieren.
Mhm. Gut, dann zum Abschluss noch die Frage, wie lange muss man denn warten, bis die App dann erscheint und wie lange, jetzt gehen wir mal davon aus, dass die 3000 Euro dann zusammenkommen auf Startnext, wird man dann warten müssen, bis man wirklich die haptische Version dann auch sich im Wohnzimmer.
Also es kann relativ schnell gehen, wenn die Startnext-Kampagne erfolgreich wird und das Geld zusammenkommt, dann steht ja drin, dass wir noch vor Weihnachten an die Leute ausliefern können. Und Weihnachten ist ja nicht mehr lange hin, kommt zwar jedes Jahr wieder total überraschend, aber ist ja jetzt schon bald. Da werden wir dann relativ schnell sein. Also wir stehen quasi in den Startlöchern und sobald das geclosed ist und das Budget da ist, geht es in die Produktion. Da wird keine Zeit verschwendet. Und die Entwicklung von der App, das wird auch vor Weihnachten. Also da sind wir schon sehr weit in den letzten Testrunden. Jetzt wird geguckt, dass die Server alle miteinander richtig kommunizieren, dass du abgebrochene Partien da irgendwie, dass das Erstattungssystem funktioniert und so weiter. Also dass das alles funktioniert, dass es stabil ist, dass es läuft, dass die untereinander gut funktionieren, dass es keine Bugs mehr gibt, keine Grafikfehler mehr gibt. Aber da sehe ich weniger Probleme. Also das ist quasi so gut wie fertig. Wie gesagt, bei der Startnext-Kampagne, da muss ich noch ein paar Tage warten und hoffe, dass ich da grünes Licht kriege.
Mhm. Okay. Gut, alles klar. Dann schicken wir die Leute auf Startnext. Wer sich das da mal ansehen möchte, da sieht man auch schon so ein Foto, wie die Verpackung dann aussehen soll und wie sich das Ganze dann auch anfühlen soll und so. Da bin ich sehr gespannt und die App schaue ich mir auf jeden Fall mal an.
Es lohnt sich.
Weil das finde ich, wie gesagt, das ist ja manchmal echt einfach so dieses simple Spielprinzip, kann dann auch wirklich
funktionieren. Wenn du deinen Tag toll fandst und ein Faible für einfache Sachen hast und wie gesagt, das Morgen hast du ja auch gespielt und hast du gesagt und fandst es auch gut, dann wirst du dieses Spiel lieben. Also wie gesagt, ich stehe selten in Flammen vor Begeisterung dann für irgendwas. Wie gesagt, dafür habe ich auch schon zu viele Spiele entwickelt. Aber das Dingen ist richtig geil. Das kickt einfach.
Okay, ich werde dich beim Wort nehmen. Ich messe dich an deinen Aussagen.
Vielleicht eine Sache. Ich wollte ihn nicht unterbrechen.
Nee, macht nichts. Ich wollte noch genau nämlich sagen, eins dieser Spiele, das gibt es zwar auch noch nicht als haptische Version, aber dieses Card Crawl, was wir auch letztes Jahr mal besprochen haben hier im Podcast, wo es ja im Prinzip auch nur, es ist ein Dungeon Crawler mit Karten, aber das ganze Dungeon Crawlen ist eigentlich nur so bis kleine Geschichte drumherum. Im Endeffekt geht's eigentlich nur um ein simples Kartenspiel, in dem man ähnlich wie so Patience legen, so quasi nach oben die Karten runterklopft und auch das wirkt im ersten Mal total simpel, aber schafft es dann halt auch irgendwie schnell zu fesseln, weil es dann doch überraschenden taktischen
Beat hat. Du,
und wenn Gambit das schafft.
Du bist doch mehr zu begeistern für einfache Spiele, als ich dachte. irgendwie, ja, wie gesagt, wenn es da schon funktioniert, ne, dann wird es bei vielen Leuten ja auch in einer immer komplizierter werdenden Welt, sucht man immer nach einfachen Sachen, die einen schnell begeistern können. Und das ist halt irgendwie eines von diesen Spielprinzipien, wo ich sage, Mensch, ohne lang studieren zu müssen, ich verstehe es sofort, ja, und ich kann nicht mal irgendwie einen Videorekorder programmieren. Also da sind schon niedrige Hürden und wenn ich das sofort peile, sage ich mal, und die Leute draußen auch, dann kann das eigentlich nur erfolgreich werden. Ja, vielleicht eine Sache noch, die mir einfällt, also für die das noch ein besonderer Kick ist, weil ich meine, umsonst zocken ist ja immer nett, aber bei uns auf der Plattform, du hast ja vorhin gesagt, du kanntest Skill-Games nicht so gut, wenn du nach unendlich Spielen, die du gratis gespielt hast, umsonst, meinst du bist gut genug, dann kannst du auch Geld einsetzen. Ja? Das heißt, wir können dieses kleine Spiel tatsächlich dann um 50 Cent oder um Euro spielen und du wirst sehen, dass das dann auf einmal noch einen ganz anderen Kick hat, weil es geht dann zwar nur um 50 Cent im Prinzip, ja, aber da geht's dann, ist es dann nicht mehr nur ein Spiel, dann ist es ernst. Und das ist dann so der nächste Level. Aber wie gesagt, da kann man sich dann bei uns auf M2P mal ein bisschen umschauen, da sieht man, wie das funktioniert.
Gut, alles klar, dann verlinken wir das auch und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank. Sehr interessant, mal irgendwie auch quasi so die Secret-Hintergrundstory von Mohun zu hören, wie das dann alles da passiert ist. Und ich drücke euch die Daumen für Gambit, bin sehr gespannt und ich weiß auf jeden Fall, dass wenn das dann als Brettspiel rauskommt, dann wird sich das Manu auf jeden Fall anschauen, weil der, glaube ich, verschlingt alles, was Brettspiele sind.
Und, alles klar. Okay.
Dann vielen Dank und
danke, schöne dir Grüße. Auch, ne? Bis dann. Ciao.